Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen dein Wort. Rede zu uns und hilf uns zu verstehen und segne an uns dein Wort. Das sieht wirklich 100-mal besser aus, wenn hier eine Kerze brennt. Hast uns allen eine große Freude gemacht, Lilly, aber noch mehr natürlich damit, dass du da bist. Und jeder andere auch, der gar keine Kerze hier vorne hat. Für uns brennen die Altarkerzen für den Rest. Ein Mann sitzt auf den Stufen der Kneipe mit tief betrübtem Gesicht. Ein Bekannter kommt vorbei und sagt, was ist denn los, hat die Kneipe zu? Nee, sagt er, ist offen, kannst reingehen. Ich sage, ich will nicht reingehen, aber was sitzt du so hier? Hast du kein Geld? Doch, ich habe ein volles Portemonnaie mit. Na, warum bist du denn da so betrübt und sitzt hier draußen? Ich habe keinen Durst. Liebe Gemeinde, es ist tatsächlich ein Problem, wenn jemand keinen Durst hat. Wenn er keinen Durst verspürt oder wenn er das Bedürfnis unterdrückt und sich abgewöhnt, Durst zu empfinden. Und dadurch dann zu wenig oder gar nichts mehr trinkt. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund und das ruft diverse Beschwerden hervor. Kopfschmerzen kann man davon bekommen, Kreislaufprobleme, sogar im schlimmsten Falle Wahnvorstellungen. Und am Ende verdurstet man. Derjenige, der die Beschwerden hat, ahnt vielleicht überhaupt nicht, dass das von dem Durst kommt, den er ja gar nicht empfindet. Die einzige Hilfe in einem solchen Fall ist, auch ohne Durst zu trinken. Es muss ja nicht unbedingt Alkohol sein. David, der Schafhirte, Krieger, König und Liedermacher, wusste sehr gut, was Durst ist. Und er wusste, wie wichtig Trinken ist. Als Schafhirte, was er schon als Junge im Schulalter, würde man heute sagen, war, hatte er seine Schafherden in der Steppe zu versorgen und musste für sie Wasserstellen finden. Und später hat er lange als Flüchtling in der Bergwüste gelebt, wo das Überleben davon abhängt, dass man die Wasserstellen kennt und dass man auch die Wasserstellen kennt, wo man niemanden trifft. Denn als Flüchtling ist man darauf angewiesen. Der Psalm 63, den wir am Anfang miteinander gebetet haben als Wochenpsalm, erinnert an die Zeit, als David als Outlaw im Ödland von Juda gelebt hat. So heißt es in der Überschrift, Psalm 63, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Und David beschreibt in diesem Psalm sein Leben als Durststrecke. Und das nicht alleine oder vielleicht gar nicht mal wegen des Wassermangels, sondern weil er eine Situation erlebt, wo sich gerade scheinbar alles gegen ihn verschworen hat. Es gibt Menschen, die ihn verfolgen, die ihn verderben wollen, die ihm nach dem Leben trachten und das im wörtlichen Sinn. Sein Chef, sein Arbeitgeber, König Saul, wollte ihn umbringen, obwohl er oder gerade weil er einer seiner erfolgreichsten Offiziere war. Und darüber hinaus kursierten eine Menge Lügen, die über ihn erzählt wurden und die seinen guten Ruf und seine Zukunft zunichte machten oder zu machen drohten. David erwähnt diese Probleme und diese Gefahren. Er lässt das durchblicken, man merkt das so am Rande, aber es ist nicht sein Hauptthema, weil er erkannt hat, mein Grundproblem liegt an einer anderen Stelle. Mein Grundproblem ist nicht der Mangel an Wasser, nicht der Mangel an Anerkennung, nicht der Mangel an Sicherheit, sondern mein eigentliches Problem ist der Mangel an Gott. Es gibt viele Probleme im Leben und auch in unserer Gesellschaft und jedes Problem braucht seine eigene Lösung. Manche Probleme lassen sich nicht so einfach lösen und es gibt auch Probleme, die überhaupt nicht lösbar sind, auch wenn das viele Menschen nicht akzeptieren wollen. Aber es gibt Probleme, die muss man einfach aushalten, weil sie nicht gelöst werden können. Wir leben in einer Welt, zu deren Wesen Probleme gehören. Aber wenn du dich fühlst wie ein ausgequetschter und weggeworfener Tetrapack, oder heißt es das Tetrapack? Wie ein ausgequetschtes und weggeworfenes Tetrapack. Wenn du das Gefühl hast, meine Seele ist völlig leer und die letzten restlichen Tröpfchen, die noch irgendwo in der Ecke kleben, die sind verschimmelt. Wenn du dich so fühlst, dann fehlt dir Gott. Dann hast du Durst nach Gott, auch wenn du das vielleicht gar nicht so empfindest. David schreibt, oder betet, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Wenn man Durst hat, wenn man eine trockene Kehle hat, wenn man andere Beschwerden wahrnimmt, die auf Flüssigkeitsmangel zurückgehen, dann muss man sich dringend was zu trinken suchen. Und wenn man Durst nach Gott hat, wenn die Seele leer ist, wenn das Herz ausgetrocknet ist, wenn man andere Beschwerden hat, die an die Existenz gehen, dann muss man Gott suchen. Wie kann man Gott suchen? Wo kann man Gott suchen oder finden? David kennt nur eine Adresse. Vers 3, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. David sucht nach Gott im Heiligtum. Das Heiligtum ist der Tempel oder zu der Zeit, als David in der Wüste Juda war, da war es die Stiftshütte. Jedenfalls der Ort, wo Gott geehrt wird. Der Ort, wo Menschen hingehen, um auf Gott zu hören. Der Ort, wo Gott versprochen hat, gegenwärtig zu sein und sich finden zu lassen. Gott ist ja überall und es gibt überall an allen Stellen Menschen, die Erfahrungen mit Gott machen. Aber Gott hat uns nicht aufgefordert, ihn überall zu suchen, sondern er hat uns aufgefordert, ihn in der Gemeinde, in seinem Heiligtum zu suchen. Es gibt ja einige Konfirmanden, die in den letzten Tagen oder Jugendliche des Glaubenskurs für Teen, die konfirmiert werden wollen, die in den letzten Tagen ein bisschen ins Laufen gekommen sind, weil sie noch eine ganze Reihe Texte nicht nachgewiesen haben, dass sie die auswendig können, weil es ihnen noch dokumentierte Gottesdienstbesuche oder JG-Besuche fehlen oder weil sie Aufgaben aus der Corona-Zeit, wo wir alles zu Hause gemacht haben, nicht abgeliefert haben. Und ich habe ihnen gesagt, ihr findet mich Montagnachmittag ab 16 Uhr und Donnerstagvormittag bis Mittag findet ihr mich im Büro, wenn ihr unangemeldet kommen wollt. Und da beschwert sich jemand, ich war schon dreimal bei ihm an der Wohnung geklingelt und sie waren immer nicht da. Klar, ich bin auch manchmal in der Wohnung und dann kann man mich durch Klingeln erreichen. Aber ich habe nicht versprochen, dass ich Montag und Donnerstag im Büro zu erreichen bin. Und genauso ist es mit Gott. Man kann ihn an vielen Stellen begegnen, aber versprochen hat er, sich dort finden zu lassen, wo sich seine Gemeinde trifft, wo sie zusammenkommt, um Gott zu ehren und anzubeten und zu preisen. Aber Gott preisen in der Situation, von der wir gerade reden, mit trockener Kehle, mit rissigen Lippen, mit einem leeren Herzen, Gott loben, das geht doch nicht. Um Gott zu loben, braucht man doch Begeisterung. Liebe Gemeinde, so wie ein Mensch sein Leben nicht wegschmeißt normalerweise, sondern sich daran festklammert, auch wenn es ihm gerade nicht gut geht, genauso wichtig ist es, sich an Gottes Güte festzuklammern, auch wenn ich gerade nicht nach Lobpreis fühle. David schreibt, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Deine Güte ist besser als Leben. Und deswegen ist es wichtig, sich an der Güte Gottes festzuklammern, zu sagen, ich glaube an die Güte Gottes, ich bekenne die. Lobpreis bedeutet, die Güte Gottes zu besingen, die Güte Gottes zu bekennen, die Güte Gottes auszusprechen. Egal, ob ich mich jetzt gerade so fühle, so wie ich mich an mein Leben festhalte, auch wenn ich mich gerade nicht so richtig lebendig und froh und frisch fühle. Die Güte Gottes besingen, bekennen, aussprechen. Und das beginnt mit den Lippen. Sprechen tut man mit den Lippen. Es beginnt mit den Lippen. Vers 4b, meine Lippen preisen dich. Ich lobe mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Ich habe kurz überlegt bei unserem Eingangslied, ob ich nochmal unterbreche und sage, man kann die Bewegungen mitmachen. Weil es gab ja sehr wenige, die das getan haben. Dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich muss das jeder selber rausfinden. Dass man auch mit den Händen, mit dem ganzen Körper Gott lobt. Wer das gerade albern findet, der soll es auch nicht machen. Aber Einladung, mit den Händen und mit dem Körper Gott zu loben, ist nochmal ein Schritt weiter als nur mit den Lippen. Und es ist gut und es tut gut und es macht was Gutes mit. Es geht eben weiter als nur ein Lippenbekenntnis. Die Hände in deinem Namen aufheben. Und ich will das nochmal betonen, dass es jedem freigestellt ist, beim Lied aufzustehen, zu swingen, beim Gebet die Hände zu erheben oder sich zu knien. Das geht nicht in allen Bankreihen, die sind unterschiedlich breit, also von dem Platz, den man hat. Aber in manchen würde es gehen, wenn man das möchte. Das ist alles freigestellt. Es gibt keine feste Ordnung, was man machen muss, sondern der Körper soll mit einstimmen, Gott zu loben und anzubeten. Es beginnt mit den Lippen, es folgen die Hände und erst dann schließt sich das Herz an. Erst im Vers 6 steht es dann: Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Dann schließt sich das Herz an und dann ist man auch fröhlich und dann wird der Mund auch fröhlich. Liebe Gemeinde, wenn diese lebendige Quelle, die Güte Gottes, mein Herz neu gefüllt hat, dann gehe ich mit diesem vollen Herzen nach Hause, an meine Arbeit, in meine Beziehungen, Projekte und offenen Fragen. Dann gehe ich abends damit ins Bett. Und wenn ich nicht gleich einschlafen kann und wach liege oder nachts wieder aufwache und nicht wieder einschlafen kann, dann habe ich das von Gott gefüllte Herz immer noch zur Verfügung oder ich kann die Gelegenheit nutzen, es neu füllen zu lassen. Dann muss ich nicht über Sorgen und Ärger und offene Fragen grübeln, sondern darf ich an Gott denken. Dann darf ich alles mit ihm bereden und dann darf ich mich an seiner Liebe freuen. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach schaue, statt auf meine Probleme zu starren, dann wird mir auch diese Geborgenheit neu bewusst, die mir Gott schenkt. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Wenn ich unter den Flügeln Gottes, unter dem Schatten der Flügel Gottes geborgen bin, heißt das nicht, dass alle Schwierigkeiten gelöst und alle Fragen beantwortet sind. Denn ich weiß nicht, wer das schon mal beobachtet hat, wer Hühner hat und auch Küken großgezogen hat. Wenn die Henne die Küken unter ihre Flügel nimmt, heißt das ja gerade, dass nicht alles okay ist, sondern dass es sie beschützen muss, dass eine Gefahr droht. Aber wenn es das Küken unter die Flügel geschafft hat, dann ist es in Sicherheit und hat keine Angst mehr. Luther hat übersetzt, unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. In einigen alttestamentlichen Kommentaren, die mir zur Verfügung steht, haben die Kommentatoren anders übersetzt. Sie haben geschrieben, ich weile oder ich nächtige unter dem Schatten deiner Flügel. Wahrscheinlich schien das zu dick aufgetragen, dass ich in Gefahr bin und dann unter Gottes Flügeln sitze und dann frohlocke. Aber sie mussten alle zugeben, die Kommentatoren, dass der überlieferte Text eindeutig von frohlocken redet. Ranan, das Wort bedeutet jubeln im Sinne von laut schreien, also wie bei der Fußball-EM, wenn man gewonnen hat. So was die Italiener gemacht haben am Schluss. Das nennt sich Ranan, jubeln, laut schreien. Ich kann mir schon vorstellen, ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Küken laut jubelt unter den Flügeln der Henne, wenn das so vorliegt, lugt und sieht, dass die Krähe wieder abgezogen ist, weil sie sich doch mit einer Henne mit Küken nicht anlegen will. Dass vielleicht die Mutter immer noch besorgt ist, weil sie weiß, eine Krähe ist ein ernster Feind, aber das Küken jubelt, weil es sagt, meine Mutter schlägt alles in die Flucht. Ich bin in Sicherheit. Und genauso dürfen wir das unter den Flügeln Gottes machen. Noch gibt es Feinde und Gefahren, noch gibt es auch die Lebensgefahr. David sagt sie, aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Die Feinde gibt es, die mir nach dem Leben trachten. Und Gott wird nicht alles von uns abwenden. Aber wir dürfen auch in der Not, im Leiden und selbst im Tod bei ihm geborgen sein. Deine Güte ist besser als Leben. Das heißt, wenn ich die Güte Gottes habe, dann ist es nicht mal so schlimm, wenn mein Leben zu Ende geht. Wenn mir das Leben genommen wird oder wenn ich eben, wenn sich mein Lebensbogen nach unten senkt und das Ende absehbar ist. Deine Güte, die Güte Gottes ist besser, wichtiger als Leben und ist immer bei mir, wenn ich mich unter seinen Flügeln verstecke. Liebe Gemeinde, wenn die trockene Seele, die jemand empfindet, von dem Unrecht kommt, das ihm angetan wurde, von dem Streit, in dem jemand verwickelt ist, von den Verletzungen, die ich erlitten habe, dann kann man auch das an Gott abgeben. Im Alten Testament, besonders in den Psalmen, klingt das so: Sie aber tracht mir nach dem die Tiefe der Erde dahingegeben, und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott, wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Manche finden, sowas darf man doch nicht sagen, wenn man ein frommer Mensch ist, da muss man doch alle lieb haben. Aber nein, Vergeben bedeutet nicht, dass ich den anderen freispreche. Wenn mir jemand Böses angetan hat oder immer noch Böses gegen mich tut, muss ich ihn nicht freisprechen und sagen, du hast alles richtig gemacht, du bist ein guter Mensch. Sondern vergeben bedeutet nur, dass ich für diese Angelegenheit loslasse, dass ich sie an Gott delegiere, dass ich sie in seine Hände lege. Ich habe vor einiger Zeit einen Roman gelesen, Petra Morsbach, Justizpalast, und der handelt von dem Leben einer Richterin. Und da lernt man in diesem Buch, dass es in so einem Gerichtspalast unlösbare Fälle gibt, Altfälle, die einfach nicht abgeschlossen werden können, weil irgendeiner der Partner nicht kooperiert, weil Unterlagen nicht beschafft werden können, die aber gebraucht werden, um den Fall abzuschließen, oder weil in der Rechtslage quasi ein Patt eingetreten ist. Und jeder Richter ist heilfroh, wenn er irgendeinen Vorwand findet, um diesen Fall zu delegieren an eine andere Abteilung. Und diese Altfälle werden unter den Richtern U-Boote genannt, weil die plötzlich auftauchen, die sind schon uralt und plötzlich tauchen sie auf und hast du einen Schreibtisch und weißt nicht, wo die herkommen, wo sie hin sollen. Aber jeder Richter ist froh, wenn er diesen unlösbaren Fall wegkriegt von seinem Schreibtisch. Weil da belastet einen und das frisst halt Zeit und man kommt sowieso nicht voran. Und so ist genauso ein U-Boot, so ein unbearbeitbarer Fall, sind Verletzungen, Bitterkeiten und oft auch Konflikte, die wir in uns tragen. Das sind unlösbare Fälle, es sind alte Akten, die wir in unserem Herzen mit uns herumschleppen und die wir nie erledigen werden. Die werden wir niemals erledigt kriegen. Sie belasten den Kopf, sie belasten die Seele und man kommt, zu vielen Stunden man auch daran arbeitet, der Lösung niemals einen Schritt näher. Und deswegen ist es sinnvoll, diese Altfälle zu delegieren, dass ich sie loslasse, dass ich für meinen Teil sage, ich vergebe, was mich betrifft, ich vergebe diesem Menschen alles und ich gebe diesen Fall jetzt ab an Gott, damit Gott Recht spricht und damit er sich um den Täter und um Gerechtigkeit kümmert. Die Konflikte und die bösen Menschen, die uns zumindest böse vorkommen oder uns Böses tun, die erweisen sich manchmal als Gottes Hütehunde, weil sie mich zur Herde Gottes zurücktreiben. Ich weiß nicht, ob jemand den unbedingt sehenswerten Film gelesen hat, gesehen hat. Was guckt man nur an, wenn man Kinder im Kindergartenalter hat? Aber die Filme sind ja so gemacht, dass sie auch den Erwachsenen was sagen und manchmal stecken interessante Wahrheiten drin. In diesem Film, die Schafe, die kennen keinen Unterschied und keinen unterschiedlichen Begriff zwischen den Wölfen und den Schäferhunden. Bei denen ist alles Wolf, was bellt und eben so aussieht. Sie nennen die Hütehunde Wolf und können den Unterschied nicht erkennen. Also sie merken nicht, dass es ein Feind, der mich zerreißen will. Das ist ein Diener meines Hirten, der mich zurückholt zur Herde, der uns zusammenhält und in die richtige Richtung treibt. Diese Sicht verschafft natürlich den Hunden einen riesen Respekt bei den Schafen. Aber für die Schafe ist es natürlich belastend, weil die immer schreckliche Angst haben vor jemandem, der ihnen gar nichts Böses tun will. Aber so ähnlich ist es mit den Menschen, die uns durch Bosheiten begegnen, die uns am Ende dadurch zu Gott zurückbringen sollen. Wenn ich nämlich durch die Konflikte in meinem Leben erkenne, dass ich Gott brauche, eine Beziehung ist, wo Gott nicht drin ist, und wenn ich merke, ich komme allein nicht klar mit meinem Leben und mit dieser Situation, dann kann ich am Ende vielleicht sogar Danke sagen. Danke, guter Hirte, auch für das Kläffen der Hunde, die mich zu dir zurückjagen. Danke, dass du solche, für mein Empfinden Bestien schickst, die mich dorthin zurückjagen, wo mein Durst nach Leben gestillt wird. Und dort, wo ich dann unter deiner Führung und unter deinem Schutz weitergehen kann. Selig, die Gottes Wort hören und tun.